Wenn man nicht aufpasst, hat man nämlich hier jemanden, der bedeckt. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Hat alles. Auch aus. Darauf erstmal nochmal ein Schlückchen Kaffee. Hokkaido no Taich! Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser kurzen Zwischenausgabe von DD Talk, dem Wrestling-Podcast. Heute bin ich es alleine, letztes Mal war es Konsti alleine, aber so ist es. Jetzt sind wir hier und ich erzähle euch etwas über Japan, und zwar das kürzlich zu Ende gegangene Wrestling-Turnier G1 Climax. Otsui, otsui! Am 12. August ging der diesjährige G1 Climax zu Ende. Für diejenigen von euch, die jetzt keine Ahnung haben, was ist überhaupt der G1 Climax, erkläre ich euch das mal ganz kurz. Der G1 ist ein nun zum 29. Mal stattfindendes Wrestling-Turnier, das jedes Jahr von New Japan ausgerichtet wird. Das Turnier dauert mittlerweile 5 Wochen und ist in 2 Blöcke A10 Wrestler unterteilt. Das heißt, jeder Wrestler wrestelt im Laufe dieser 5 Wochen mindestens 9 Matches. Eine Tortur, die aber für viele Worker weltweit gleichzeitig ein absolutes Ziel darstellt. Also es ist wirklich, es ist physisch anstrengend, es ist psychisch anstrengend, man reist viel, teilweise waren die Matches in Amerika und dann wieder in Japan, also es ist ganz, ganz viel passiert. Aber es ist trotzdem was die Worker auch haben wollen, weil man ganz, ganz viel kreative Freiheit hat. Es ist sichtlich schön, denn wie bereits erwähnt, tummeln sich halt bei New Japan derzeit so viele talentierte und diverse Worker, dass es die Chance ist, auf einer großen Bühne Erfahrung zu sammeln und sich auch zu beweisen. Denn obwohl der Ausgang der Matches ja gescriptet ist, die Matches selbst können natürlich trotzdem gut oder schlecht sein. Aber der Standard an Matchqualität bei New Japan ist in letzter Zeit einfach sehr hoch, weshalb das prestigeträchtige Turnier umso mehr glänzt. Gut, also 10 Wrestler pro Block, 9 Matches. Bei einem Sieg gibt es 2 Punkte, bei einem Unentschieden nach Ablauf des Time Limits von 30 Minuten einen Punkt für beide und bei einer Niederlage logischerweise keinen. Das heißt, das perfekte Ergebnis am Ende seines Blocks sind 18 Punkte. Die 2 Blocksieger treten dann im G1-Finale gegeneinander an und der Gewinner ist im Main-Event von Wrestle Kingdom, der größten Show von New Japan, die jedes Jahr am 4.1. stattfindet und hat damit ein Titelmatch gegen den amtierenden IWGP Heavyweight Champion. Etwa so wie der Gewinner des Royal Rumble bei der WWE, der geht ja auch zur WrestleMania ins Main-Event, aber zum Beispiel anders als beim Royal Rumble ist hier die Regel, sollte der Champion den G1 selbst gewinnen, darf er sich den Challenger aussuchen. So, ich möchte euch an dieser Stelle den G1 gar nicht vorwegnehmen. Ihr sollt ihn ja ungespoilert genießen können, wenn ihr wollt. Sondern eher etwas allgemein über die Probleme sprechen, die es mit sich bringt, so ein Turnier zu booken und was da schieflaufen kann. Dann euch das Teilnehmerfeld vorstellen und ein paar Match-Empfehlungen aussprechen. Ein Turnier, vor allem wenn es fast ausschließlich hochkarätig besetzt ist, stellt den Booker, also den, der entscheidet, welche Matches wie verlaufen und enden, vor eine schwierige Entscheidung. Wer verliert, wer gewinnt, wen pushe ich weniger? Wenn man nicht aufpasst, hat jemand nämlich sehr früh bereits einen Block dominant für sich entschieden. Das wiederum hat aber keinen Sinn, wenn man Spannung will. Wenn man aber alle Wrestler gleich legitim darstellen will, krankt das Turnier daran, dass niemand Siegsträhnen einfahren kann oder dass größere, aber schlicht nicht so gute Wrestler ihren Status als Bedrohung verlieren. Weil sie halt eben einfach nur am Verlieren sind. Auch solche, die bisher wenig oder gar nicht verloren haben, müssen hier dran glauben und das kann schnell ihre Charaktere untergraben. Turniere wie den G1 zu booken ist also wirklich, wirklich schwierig. Welche Story soll dabei rumkommen? Wie und was wird dargestellt? Ja, ihr seht also, es ist gar nicht so leicht. Zumal ja der letztliche Gewinner besonders so aussehen muss, als wäre es sinnvoll, dass er jetzt gewonnen hat. Man kann ja nicht jemanden booken und der gewinnt das Turnier und alle denken sich so, ja, irgendwie hat er dieses Turnier gewonnen, aber irgendwie habe ich nie, es ist seltsam. Das will man nicht. Man will ja, dass die Fans hinter ihm stehen, im besten Fall. Oder ihn ausbuhen oder sowas. So. Damit kommen wir also zu einer relativ kurzen Vorstellung des Feldes, unterteilt in die beiden Blöcke A und B. Ich komme wahrscheinlich ein bisschen ins Quatschen, aber so ist das. A-Block. Wir fangen an mit Kazuchika Okada. Kazuchika Okada ist der amtierende IWGP Heavyweight Champion, einer der besten Wrestler der Welt, der mit Kenny Omega, der nun bei AEW ist, mehrfach die Meltzersche 5-Sterne-Skala gesprengt hat und das höchstbewerteste Match aller Zeiten mit 7 Sternen hatte. Ein absolutes In-Ring-Genie und vom Stil her eher so technisch. Im Repertoire hat er zum Beispiel tatsächlich den besten Dropkick des Business. Also da ist eine Höhe in diesem, das ist einfach richtig gut. Ein Tombstone Piledriver und den Rainmaker. Das ist so ein Wristlock Spinout Lariat. Das muss man sich mal angeschaut haben. Das ist ein ziemlich, ziemlich geiles Teil. Was kann man zu Okada noch sagen? Okada ist der Anführer von Chaos. Chaos ist eine Wrestling-Faction, die aus einer alten Fraktion hervorgegangen ist. Great Bash Heel hieß die. Und gegründet hat Chaos damals Shinsuke Nakamura, der mittlerweile als Intercontinental Champion bei SmackDown rumgammelt. Und Okada ist ein absoluter Mainstay der japanischen Wrestling-Szene, wird das auch noch bleiben für 10, wenn nicht sogar noch ein paar mehr Jahre. Ein unglaublich, unglaublich toller Worker, der mit die besten Matches dieses Turnier hatte. Und damit nehme ich ja nun nicht wirklich was vorweg. Mit einem weiteren absoluten In-Ring-Genie und einem, ja, einem Household-Name machen wir weiter. Hiroshi Tanahashi. Hiroshi Tanahashi, das Ace von New Japan. Mit 42 Jahren ist Tanahashi seit langem ein Eckpfeiler von New Japan. Der Mann mit so unglaublich hohem In-Ring-EQ, dass er aus sehr wenig sehr viel machen kann. Ja, das ist auch nötig, weil er seit Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hat und trotzdem noch regelmäßig gute bis sehr gute Matches wrestelt. Er bräuchte mal Urlaub, also mal so ein halbes, dreiviertel Jahr. Aber naja, wir sprachen drüber. Man könnte ihn auch Karoshi Tanahashi nennen, nach dem japanischen Wort für Tod durch Überarbeitung. Es ist wirklich abgefahren. Dieser Mann hängt sich so rein für seine Company. Der tut echt alles. Aber man sieht daran, allein schon wie er läuft, dass irgendwas mit ihm nicht ganz richtig ist. Das ist ein super Lieber, glaube ich. Also der wirkt auch auf Instagram und sowas einfach wie ein super, super lieber Typ. Absoluter Familienmensch, aber auch eine japanische Ikone. Also außerhalb Japans ist der nicht wirklich so bekannt, aber innerhalb Japans kennt man den schon. Also das ist ein absolutes... der spielt auch in so ein paar, hat auch mal in so ein paar Daily Soaps, glaube ich, mal ganz kurz Gastauftritte und sowas gehabt. Das ist ganz schön witzig. Toller Typ auf jeden Fall. Im Repertoire, im Moveset, also das Texas Cloverleaf, das Sling Blade, ähnlich wie Seth Rollins und Finn Balor in der WWE, und den High Fly Flow. Der High Fly Flow, das ist so eine Art Frog Splash, aber ein ziemlich, ziemlich geiler Frog Splash, muss man dazu sagen. Machen wir weiter mit dem ersten Amerikaner im Feld, Lance Archer. Lance Archer ist ein amerikanischer Veteran des Wrestlings. Zwar kein stellarer In-Ring-Performer, aber sein Gimmick des American Psycho, so wird er zumindest angekündigt, der die armen Leute am Ring einfach umboxt und irre ist, das funktioniert ganz gut. Ein Brawler, der in diesem Turnier trotz seiner beeindruckenden Größe von um die 2 Metern, übrigens nach oben hin um die, also 2,8 Meter oder sowas ist der groß, ein paar High-Flying-Moves auspackt. Das ist super beeindruckend, wenn da so ein 100 und ein bisschen Kilo-Mann mit 2,8 Meter plötzlich durch die Luft fliegt. Seltsam. Lance Archer hat im Repertoire den krassesten Chokeslam, den ich je gesehen habe. Also wirklich super abgefahren. Die Elevation, also der Chokeslam vom Undertaker, ne? Also Undertaker ist ja auch irgendwie so 2 Meter und ein bisschen groß. Da kommt er so ungefähr auf Schulterhöhe und knallt dann auf den Boden. Bei Lance Archer sind das ungefähr nochmal so ein Meter mehr. Also da fallen die Leute tatsächlich so aus 3 Meter Höhe, zack, bumm, auf den Boden. Ein Bump, den ich nicht nehmen wollen würde. Naja, als Finisher die sogenannte EBD Claw. EBD heißt übrigens Everybody Dies. Das ist sein Wahlspruch. Also Lance Archer kann man sich allein deswegen schon mal angucken, weil es so witzig ist, wie dieser Typ in den Ring kommt. Der hat auch seinen Stil nochmal ein bisschen, also seinen optischen Stil nochmal ein bisschen geändert für den G1. Hat sich so einen seltsamen Mohawk geschnitten, also so Haare nur noch in der Mitte und dann rot gefärbt und der... spuckt immer so ein bisschen Wasser durch die Gegend und guckt immer ganz irre und schreit die Leute an. Und, der ist ganz witzig, der Typ. Will Ospreay. Will Ospreay könnte jetzt in Rente gehen und hätte schon mehr erreicht als manch einer in 30 Jahren In-Ring-Erfahrung. Der hat dieses Jahr bereits den New Japan Cup und das Best of Super Juniors Turnier mitgemacht und ist mittlerweile amtierender IWGP Junior Heavyweight Champion, macht dann noch beim Super J Cup mit, also hat dann New Japan Cup, Best of Super Juniors, G1, Super J Cup mitgenommen, der wrestelt sich gerade so ein bisschen tot, aber es scheint zu funktionieren, er ist ja auch gerade erst 26. Ein überragender Highflyer, der jetzt sein Power-Move-Arsenal aufgestockt hat in letzter Zeit und wirklich, wirklich gute Matches am Laufband abliefert. Nach seinem Umzug nach Japan, jetzt kann man viel von ihm erwarten. Also der ist jetzt definitiv ein Mainstay der japanischen Main-Event-Szene. Der wird die Junior Heavyweight Division weiterhin dominieren. Und wenn er tatsächlich irgendwann mal seine 100 Kilo knackt und die Heavyweight Division machen kann, was nicht unwahrscheinlich ist, denn ich glaube, der ist knappe 1,90 groß, dann können wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel erwarten von ihm. Also im Repertoire hat er zum Beispiel ein Imploding 450 Splash, also so ein, ne? Aber rückwärts. Die Shooting Star Press, auch gerne mal aus dem Stand. Das Sasuke Special, das ist so ein, Flickflack übers Ringseil quasi mit Anlauf. Den Stormbreaker, das ist ein Finisher, und den Oscutter. Der Oscutter, das ist ein Springboard Cutter eigentlich. Also es ist auch ganz, ganz schön. Dann hat er noch das Hidden Blade. Das Hidden Blade ist ein Elbow Strike. Ich finde ja, das Hidden Blade als Elbow Strike sollte sein letzter Finisher sein, weil das einfach der brutalste ist. Aber er ist natürlich am wenigsten aufregende. Auf jeden Fall Will Ospreay, absolut genialer Typ. Muss man gesehen haben. Einer der wichtigsten Wrestler momentan. Fakt. Als nächstes Evil. Evil. King of Darkness. Evil hat das gimmigste Gimmick von New Japan. Betritt den Ring immer mit Kutte, Halbmaske, tief ins Gesicht gezogener Kapuze und Sense. Wie gesagt, der King of Darkness. Stilistisch bewegt er sich irgendwo zwischen Brawler und Powerhouse und hat neben einigen unorthodoxen Aktionen ein STO namens Everything is Evil im Repertoire und Darkness Falls. Darkness Falls ist seine zweite Finishing-Attacke. Generell ist Evil eine beeindruckende Erscheinung, tritt im Innenring können so ein bisschen hinter die meisten Main-Eventer von New Japan hinterher. Das ist aber nicht schlimm, weil er eigentlich ganz gut klarkommt mit dem, was er da tut. So. Also das, was er macht, macht er gut und das ist völlig in Ordnung. Sanada, Evils Tag-Team-Partner, ist definitiv oft underrated. Das ist ein brillanter Techniker, der von Keiji Muto ausgebildet wurde. Also Keiji Muto kennt vielleicht noch welche als Muta, The Great Muta, ist der gleiche Typ. Und auch die ein oder andere High-Flying-Attacke hat Sanada gerne dabei. Im Repertoire hat er den Muto Moonsault und seinen Finisher Skull End. Definitiv ein ganz, ganz toller Worker. Ich stehe ja auch unglaublich auf seine Tire. Cold Skull. Der hat sich unglaublich gemacht in den letzten Jahren auch. Sein anfängliches Gimmick war ein bisschen naja. Und jetzt wird er immer, immer cooler. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz brillanter Typ, der hoffentlich nochmal einen guten Singles-Run bekommt. Hoffentlich nochmal ein Titelmatch bekommt. Der hat auch brillante Matches dieses Turnier gewrestelt. Wirklich ein ganz, ganz toller Techniker, der wirklich sehr, sehr schöne, sehr flüssige Aktionen dabei hat, die echt Spaß machen, sich anzugucken. Also Sanada ist einer meiner persönlichen Low-Level-Lieblinge in New Japan. Weiter geht's mit Kota Ibushi. Kota Ibushi hat alles. Außer Respekt vor seinem eigenen Leben. Der Mann mit der beeindruckendsten Physik in New Japan, also wirklich, also der ist so ripped, leck mich fett, der könnte bei einer Bodybuilding-Competition mitmachen, der würde wahrscheinlich nicht mal Letzter werden, ist ein krasser Highflyer und beeindruckendes Powerhouse. Also er ist quasi ein Garant für gute Matches und spannende, wenn auch riskante Aktionen. Der nimmt Bumps, also den Aufschlag auf die Matte, oft recht freigiebig und fällt dabei auch öfter mal auf den Kopf. Gruselig, ganz, ganz gruselig. Aber so von der Matchqualität her und sowas, Top-Worker. Er tut auch anderen Leuten nicht weh, er tut nur sich selber ein bisschen weh. Naja. Im Endeffekt ist quasi Ibushi das, was Ospreay sein will, auf eine Art, und in Japanisch. Ospreay ist noch nicht so ganz da mit den krassen Power-Moves, Ibushi hat das schon ein bisschen mehr. Ibushi ist auch so, also die beiden, das ist geiler Scheiß. Die hatten auch ein Match bei Wrestle Kingdom letztes Jahr. Hammerteil. So. Im Repertoire hat der hier viele High-Flying-Aktionen, aber außerdem auch das Bumayeni von Shinsuke Nakamura, also der, was man jetzt so als Kinshasa kennt, ist so ein bisschen die entschärfte Variante davon. Ist ein Running Knee Strike zum Kopf. Shinsuke Nakamura und Kota Ibushi auch gut befreundet. Das ist ganz, ganz bewusst geliehen auch. Und sein Finisher Kamegoye. Kamegoye kennt man vielleicht von Buddy Murphy in der WWE. Der macht das auch. Das ist so ein Knee-Strike effektiv. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Gegner kniet vor Ibushi. Ibushi hat ihn so an beiden Handgelenken und zieht quasi sein Knie gleichzeitig zum Kopf, wie er den Kopf des Gegners zu seinem Knie zieht. So. High Impact, Bum Bum, Aua. Kota Ibushi, geiler Typ, geile Matches. Nice. Und macht die abgefahrensten Gesichter beim Selling, die ich je gesehen habe. Das ist wirklich, wirklich witzig. Guckt euch mal das Thumbnail an von dieser Podcast-Folge, dann wisst ihr, wovon ich rede. So, machen wir weiter mit Bad Luck Fale. Bad Luck Fale ist ein Bullet Club Member. Und ja, was kann man über Bad Luck Fale sagen? Bad Luck Fale ist ein großer, dicker Pacific Islander. Sein Gimmick ist, dass er ein großer, dicker Pacific Islander ist. Na gut, sein Gimmick ist, dass er groß und schwer ist. Wie alle Mitglieder vom Bullet Club hat er aber höchst selten mal ein cleanes Match und gewinnt meistens durch Ablenken des Referees, durch Eingreifen seiner Kollegen. Effektiv auch schwer, sein Repertoire zu beschreiben, weil er hauptsächlich durch den Ring geht und sich auf Menschen fallen lässt. Also das Ding ist einfach, Bad Luck Fale ist nicht gut. Das muss man sich auch nicht einreden. Selbst wenn man Bullet Club Fan ist, kann man so viel Selbstachtung haben, dass man feststellen kann, Bad Luck Fale ist einfach nicht gut. Bad Luck Fale kann mit Hilfe von wirklich, wirklich guten Workern wie einem Okada oder sowas auch mal ein 4-Sterne-Match haben, das geht. Aber er ist einfach nicht gut. Er ist da, weil er groß ist. Er ist da, weil er böse ist. Er ist da, weil er dick ist. Das klingt jetzt gemein, aber es ist völlig in Ordnung, dem geht's ja gut in New Japan. Und er ist eben. Der passt auch nirgendwo anders rein, außer im Bullet Club. Da funktioniert das. So. Sein Finisher ist die Grenade. Das ist so eine Art, boah, schwierig zu erklären, Chokeslam, Samoan Spike Kombination. Sieht total seltsam aus. Ich verstehe auch jedes Mal nicht, was das sein soll. Und die Leute stehen dann nicht mehr wieder auf, weil es ein Finisher ist. Aber es ist, naja, ich bin vielleicht ein bisschen kritisch. Bullet Club eben, muss man mögen. Oder halt eben auch nicht. Kenta. Kenta wird einigen vor allem als Hideo Itami aus WWEs NXT bekannt sein. Da wurde er aber kaum eingesetzt, war zudem dauernd verletzt und schließlich auch so unzufrieden, dass er gegangen ist. Zwar ist Kenta ziemlich klein, also 1,70 Meter und ein paar Zerdrückte, aber trotzdem ist er ein astreiner Brawler, der seine Gegner mit Knee-Strikes, Tritten und Schlägen kaputt macht und schließlich mit dem Go-To-Sleep auf die Matte schickt. Ein Move, den im Westen übrigens CM Punk berühmt gemacht hat. Das ist genau der Move, der bei NXT damals bei ihm auch so ein bisschen kam und dann kam er halt auch nicht. Noch im Repertoire hat er einen Tornado Hotshot DDT, also es ist so eine... Stellt euch vor, er steht auf dem zweiten Ringseil in der Ringecke, setzt an für einen Tornado-DDT, aber setzt den nicht in den Ring, sondern springt über das dritte Ringseil links nach außen weg und zieht quasi den Kopf seines Gegners über das Seil. Das ist quasi so eine Art Decapitator, heißt er, glaube ich, auch. Müsst euch das mal angucken, ist richtig, richtig witzig. Abgefahrener Move. Sieht wirklich, wirklich brutal aus. Das Busaiko Knee, das ist ein weiterer Signature Move von Kenta. Ein Running Knee Strike ins Gesicht. Brutal, sage ich. Und behalte damit recht. Kenta in New Japan jetzt mehr in seinem Element. Mitte 30, der Mann Mitte, Ende 30, der muss jetzt nochmal was machen aus seinem Leben. Und ich glaube, da hat er sich die richtige Company ausgesucht, indem er seinen Stil so wresteln kann und so wenig nachdenken muss. Das passt. Zack Sabre Jr., damit sind wir jetzt beim letzten Partizipanten, sagt man das? Naja, des A-Blocks. Zack Sabre Jr. ist einer der technisch besten Wrestler der Welt. Punkt. Das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Sein Stil beruht fast ausschließlich auf Submissions. Wem das zu viel Mat Wrestling ist, der ist hier direkt an der falschen Adresse. Aber sich diesen drahtigen Veganer anzugucken, wie er sich Octopus gleich um seine Gegner schlängelt, ist wirklich... wirklich cool und entertaining. Witziger macht es nur noch sein Charakter, der daraus besteht, dass er unglaublich arrogant und herablassend in ein Match hineingeht und sollte er verlieren, Wutanfälle bekommt wie ein Kleinkind, um sich tritt und Dinge durch die Gegend wirft. Gerade mit seiner zierlichen Statur im Vergleich zu den meisten anderen. Also der ist gar nicht so klein, der ist glaube ich so knappe 1,80 und ein bisschen groß, aber der ist halt super schlank. So im Vergleich zu allen anderen Dudes, die hier so rumlaufen in so einem... New Japan Ring ist er einfach unglaublich, unglaublich wenig. Aber er sagt ja selber, das ist notwendig, damit er seinen Stil wresteln kann, den er wrestelt. Cooler Typ, krasse Technik, sehr, sehr einzigartig. Der hat für sich einfach entdeckt, dass es einen bestimmten Stil gibt, den er sehr, sehr gut wresteln kann. Den schlachtet er aus bis zum Gehen nicht mehr und das macht er richtig, richtig gut. Sollte man sich unbedingt ein, zwei Matches von angeguckt haben. Der ist auch in seiner Heimatpromotion Revolution Pro Wrestling, über die wir schon mal gesprochen hatten, ganz kurz, World Heavyweight Champion. Ziemlich, ziemlich nicer Typ. So, machen wir weiter mit dem B-Block. B-Block. John Moxley. John Moxley dürfte den WWE-Affinen unter euch noch bekannt sein als Dean Ambrose, der Lunatic Fringe. Ganz ehrlich, was ist es mit der WWE und diesen komischen Spitznamen? The Lunatic Fringe. So spricht jemand so? Ist es einfach nur, weil ich kein Muttersprachler bin und ich finde es deshalb komisch? Aber ich glaube, das ist einfach, das so sagt, das sagt doch keiner, oder? Sitzt da irgendwer und würfelt diese... Na, ist auch scheißegal. Naja, jetzt auf jeden Fall mit kürzeren Haaren und ohne Jeans und Tanktop, dafür mit Lederjacke und in Begleitung des Young Lions Shota Umino in New Japan unterwegs, wo er auch United States Champion ist. Moxley ist übrigens damit der Erste, der sowohl die WWE als auch die IWGP US Championship gehalten hat. Aber das nur am Rande. Außerdem ist der Gute eigentlich ein unterschätzter Techniker, wenn er auch stilistisch eher ein Brawler ist. Er kommt ja aus dem Deathmatch Wrestling. Er kann auch mal mit einigen nicht ganz legalen Taktiken überzeugen. Das ist schon ganz witzig. Tische, Stühle, Ringpfosten, alles ist erlaubt in der Welt des unbeschwerten John Moxley. In New Japan während dieses G1 dreht Moxley voll am Rad und ist dabei so unterhaltsam wie selten zuvor. Wird er vom Referee ermahnt, er solle doch bitte, bitte den Tisch außen vor lassen, so dreht er sich um, verbeugt sich knapp und sagt I'm sorry, nur um kurz darauf seinen Gegner durch besagten Tisch zu befördern. Ein schönes Moveset mit dem früher als Dirty Deeds. Dirty Deeds! Thunder Cheap! Nun als Death Rider bekanntem Butterfly bzw. Double Underhook DDT machen die Matches von Moxley doppelt sehenswert. Also es ist, ach ja, es ist wirklich, wirklich schön, diesem Mann zuzugucken. Der wirkt, also das Kommentatorenteam hat keine Chance ausgelassen, nochmal zu betonen. Der wirkt einfach, seitdem er von der WWE weg ist, er hat dieses legendäre Interview gegeben bei Talk is Jericho, wo es darum ging, dass er einfach sehr, sehr unzufrieden war mit seiner Situation. Sollte man sich unbedingt mal anhören. Ich mache an dieser Stelle mal Werbung für unseren weitaus bekannteren Podcasting-Kollegen Chris Jericho. Grüße gehen raus. Grüß dich, Chris. Sollte man sich mal anhören, ist ganz interessant und beschreibt auch gerade gibt eine schöne Inside-Perspektive zu dem WWE-Produkt, was man im Fernsehen sieht. Moxley jetzt kann machen, was er will in diesem G1 und macht es wirklich, wirklich gut. Weiter geht's mit Juice Robinson. Juice Robinson. Erinnert sich noch jemand an diesen NXT-Jobber? Wie hieß denn der noch gleich? CJ Parker, oder? Also dieser Typ mit den Dreadlocks, der immer verloren hat. Nee? Ah. Naja, das war Juice Robinson. Der hat dann bei der WWE gekündigt und ist nach Japan ins Dojo gekommen und hat ganz von vorne angefangen. Nämlich als sogenannter Young Lion. So heißen übrigens bei New Japan quasi die Wrestling-Azubis. Die haben noch kein Gimmick, wrestlen hauptsächlich untereinander und in Multiman-Matches und verlieren eigentlich nur, bis sie irgendwann dann halt meistens ins Ausland gehen für ein oder ein bisschen mehr Jahre und dann hat man sich so gemausert und dann kommt man wieder und dann hat man einen Charakter und ist quasi im Main-Roster. Juice also ist ganz unten nochmal eingestiegen und ist die Leiter hochgeklettert bis zum IWGP US Champion. Bis John Moxley ihm übrigens diesen Titel abgenommen hat. Die Fehde dieser beiden und das extrem physische Match bei Dominion im Juni, für das sich Juice sogar seine Dreads abrasiert hatte, sind auch immer noch Teil der G1-Story der beiden. Juice wrestelt einen unterhaltsamen, teils etwas überdrehten, aber nach diesem Titelmatch auch deutlich härteren Stil. Man muss sich das so vorstellen, also er ist quasi ein richtiger Entertainer, sein Beiname ist The Flamboyant, der kommt auch immer so in so Macho-Man, Randy Savage-mäßigen Gewändern da raus und ist eigentlich so ein richtiger Happy-Go-Lucky-Charakter gewesen bis zu diesem Titelmatch. Dann ist er wirklich durchgedreht. Wie gesagt, hat seine Dreads verloren und wrestelt seitdem härteren, stifferen Stil einfach. Aber ist immer noch super unterhaltsam. Der hat so Moves dabei, wie dem Running Cannonball in die Corner, dem Leg Lariat, was bei seiner Statur einfach richtig gut funktioniert, und der Left Hand of God. Das ist mehr so ein Entertainer-Move, aber der funktioniert bei ihm einfach auch wirklich, wirklich gut. Schöne und passende Moves auf jeden Fall. In New Japan ein Mainstay, wirklich ein guter Entertainer, braucht nochmal einen Titelrun. Hat einen schönen G1 gehabt, definitiv. Yano Toru. Yano Toru. Naja, Yano Toru, der Sublime Master Thief, ist ein Beispiel für einen Comedy-Character, der fast ausschließlich unfair kämpft, aber vor Publikum trotzdem bejubelt wird. Also wegen der Art, wie er das eben umsetzt. Er gewinnt regelmäßig nur durch Countouts, weil er die Gegner irgendwo in der Arena festbindet mit irgendeinem Tape, das er wieder in seiner Hose in den Ring geschmuggelt hat, durch Low Blows und das folgende Roll-Up oder weil er mal wieder eines der Pads, die sich in den Ringecken befinden, als improvisierte Waffe verwendet. Jano hat zwar einen legitimen Ringer-Hintergrund, also tatsächlich, ist aber eher ein Comedy-Character. Mit dem richtigen Partner kann er aber, finde ich, durchaus sehenswerte Matches abliefern. Meistens sind es eher so Comic-Relief-Geschichten, aber es gab auch einige Momente, wo man gesehen hat, wenn er wollte, könnte er auch anders. Auf jeden Fall ist dieser Typ deshalb mal sehenswert, weil man mal einfach einen echt einzigartigen Stil auch verfolgen kann. Der ist, glaube ich, in New Japan auch ganz glücklich, Und macht da einen guten Eindruck einfach. Jetzt sprachen wir über Comedy, jetzt sprechen wir über einen Menschen, der so viel mit Comedy zu tun hat wie Silvio Berlusconi mit seriöser Politik. Shingo Takagi, 1,78 Meter geballte Fick-Dich-Energie. Das ist The Dragon Shingo Takagi. Seit beinahe einem Jahr ist der Japaner jetzt bei New Japan als Mitglied des Stables Los Ingobernables de Japón und hat bis zum Finale des Best of the Super Juniors Turniers diesen Sommer kein einziges Match verloren. Gönnt euch das mal. Ich glaube, in einem Dreivierteljahr hat der Dude kein einziges Match verloren. Hei. Geiler Typ. Gut gebuckt einfach. Takagi wrestelt einen sehr physischen Stil und beeindruckt immer wieder durch schiere Körperkraft und Unkaputtbarkeit. Ist das ein Wort? Naja, wenn es kein Wort ist, dann hat Shingo diesen Neologismus auf jeden Fall verdient. Unkaputtbarkeit. Mit dem Nushigami Made in Japan und Last of the Dragon, frag mich nicht, wieso da das Plural S fehlt. Keine Ahnung. Als Finisher bzw. Signature Moves ist Shingo eine echte Welle an Energie und roher physischer Stärke. Also dieser Typ ist einfach, der kommt in den Ring und ist einfach da. Der ist gar nicht so, also es ist gar nicht so, dass er so eine super imposing Physik hätte oder so. Das ist gar nicht so ein riesiger Muskelberg, aber der steht im Ring und ist so, oh fuck. Oh fuck. Okay. Und dann haut er die Leute kaputt. Toller Typ auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Er hat auch sehr schöne Matches gewrestelt bei diesem G1. Hirooki Goto. Hirooki Goto, der Samurai von New Japan. Goto ist so ein bisschen, das ist so das Traurige an ihm, der ewige Zweite in dieser Company. Gut genug für einen Title Run wäre er eigentlich, aber es wird konstant anderen der Vortritt gelassen. Das heißt allerdings nicht, dass man Goto abschreiben sollte. Für diesen G1 war er nämlich extra in Los Angeles bei Katsuyori Shibata trainieren und ist in Topform. Also der sieht so gut aus wie jahrelang nicht mehr. Also der ist wirklich, also das ist so eine Art von Physik, da bin ich auch ein bisschen nah. Ich würde gerne aussehen wie Hirooki Goto, ich gebe es zu. Auch Koto wrestelt übrigens einen harten Non-Nonsense-Stil, gemischt mit erstaunlich schönen, aber gleichsam brutalen Manövern. Er ist übrigens auch der Mann hinter dem AJ Styles Signature Move Ushigoroshi. Ja, das Fireman's Carry Neckbreaker müsste es sein, aufs Knie. Ne? Ihr habt ein bisschen im Kopf, was das ist. Ein harter Typ, ein sympathischer Typ, der auch durchaus Charisma mitbringt. Also der macht halt. Das ist wirklich so ein bisschen so, Goto-Matches sind mehr als alle anderen Wrestling-Matches noch so geprägt von dieser Struktur eines Anime-Kampfes. Da ist der Gute und der Böse und der Gute verliert erstmal, bis er sich besinnt und dann kämpft er nochmal und dann gewinnt er wahrscheinlich. Oder halt auch manchmal nicht. Naja, reicht es diesmal vielleicht für Goto sogar, um dieses Turnier zu gewinnen und sich einen Platz zu holen, der ihm so lange schon vor der Nase weggeschnappt wurde? Das G in G1 steht für Goto. Oder doch nicht. Wir werden sehen. Weiter geht's mit Tomohiro Ishii. Irgendwie habe ich mir die ganzen krassen Brawler hintereinander geballert. Tomohiro Ishii, das ist der Mann, der seinen Hals für mehr Schlagkräftigkeit eingetauscht hat. Das war's eigentlich. Machen wir weiter. Nein, ohne Witz, ich habe nie einen Menschen mit derart kurzem Hals gesehen. Aber der knallt. Und zwar bedingungslos. Mit 46 Jahren... Absolut beeindruckender Typ. Nicht selten sieht man Ishii auch deutlich größeren Gegnern gegenüberstehen und sie anschreien, war das alles? Ich merk gar nichts. Hau doch mal richtig zu. Um dann einen Vorarm nach 12 anderen zu fressen, trotzdem nicht zu Boden zu gehen und mit einem Lariat zu kontern, der selbst 2 Meter Männern auf die Bretter schickt. Sein Wahlspruch ist tough and hard. Er nennt sich selbst The Stone Pitbull und Ishii ist das japanische Wort für Stein. Alles an diesem Mann passt. Mit Moves wie dem Sliding Lariat, dem Vertical Drop Brainbuster als Finisher. Also dieser Brainbuster ist wirklich krank. Ein wahrhaft beeindruckender kleiner Mann, der auch mal einen Enziguri auspackt, um damit zu beeindruckend. Geiler Typ, tough as nails und, habe ich ganz vergessen, amtierender Never Open Weight Champion. Weiter geht's mit Tetsuya Naito.
Naito
ist der Anführer des Stables Los Ingobernables de Japón. Zu Deutsch, die Unregierbaren aus Japan. Ein Ableger des CMLL-Stables Los Ingobernables, in welches Naito während seiner Exkursion als Young Lion aufgenommen wurde. Tetsuya Naito ist der amtierende IWGP Intercontinental Champion und einer der Topstars von New Japan. Derzeit nicht ganz auf 100%, ist er trotzdem ein verlässlicher Worker. Obwohl er wohl wirklich mal Urlaub bräuchte. Aber wir sprachen ja schon darüber, wie die Japaner keinen Respekt vor ihrer eigenen Mortalität haben. Ne? So Karoshi Tanahashi und so. Naito wrestelt nicht immer clean, meistens spielt er Psychospielchen mit seinen Gegnern, dabei bleibt er stets kühl und überlegen. Tranquilo, wie er sagen würde. Im Ring ist er dann technisch und deutlich Lucha-inspiriert unterwegs, auch wenn man ihn keinesfalls als Highflyer verstehen darf. Mit Moves wie der Poison Rana, einem Reverse Frankensteiner und dem Finisher Destino, wie Kevin Kelly so schön sagt. Übrigens ein Reverse Somersault DDT, wenn euch das was sagt. Guckt euch den mal an, das ist ein echt schöner Finisher. Ist Naito definitiv ein geiler Typ. Sein Ziel? Den G1 gewinnen und im Januar die IWGP Heavyweight Championship an sich nehmen und so erster Zweifach-Champion der Company zu sein. So, weiter geht es mit Jay White. Nun, zunächst mal die Fakten. Jay White ist ein äußerst talentierter Neuseeländer, der noch eine steile Karriere vor sich hat, immerhin erst in seinen 20ern und trotzdem einer der Stars in New Japan. Er ist außerdem der Anführer des Stables Bullet Club. Das waren die Fakten. So, nun, Bullet Club, wie schon erwähnt, hat kaum ein einziges cleanes Match. Meistens haben die Jungs von dem Verein Bullshit-Finishes durch Outside Interference, Ablenkung des Ringrichters, Countout und so weiter. In Jay Whites Fall personifiziert sich diese Art, naja, nicht zu wresteln, in Gedo, seinem Manager. Gedo lenkt gerne mal den Ref ab, versorgt Jay White mit Waffen und ähnlichem oder schlägt dessen Kontrahenten mit einem Schlagring höchst selbst die Zähne ein. Diese Art mit Matches umzugehen und Jay White unglaublich überzeugend dargestellte Art der Arroganz hat dazu geführt, dass die Japaner ihn ausbuhen. Die Japaner. Die Japaner haben normalerweise Respekt vor dem abgefahrensten Heel, wenn Naito seinem Gegner ins Gesicht spuckt. Aber kurz darauf eine schöne Aktion bringt, klatschen die und feuern ihn an. Naito, Naito. Wenn Jay White im Ring steht und atmet, buhen sie ihn aus. Ganz so schlimm ist es nicht, aber sie buhen schon mehr als bei jedem anderen. Bullet Club ist wirklich, wirklich nicht beliebt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich klug ist, Bullet Club diese Go-Away-Heat zu verpassen, also in der das Publikum sie wirklich nicht sehen will. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht machen wir nochmal eine Podcast-Episode, eine kleine zum Bullet Club. Wo kommt der her? Wo geht der hin? Geht der überhaupt nur irgendwo hin? Was machen die mit den Jungs? Hat das noch einen Sinn? Naja, White war mal IWGP Heavyweight Champion und möchte unbedingt wieder. Das hat er schon mehrfach betont und er sagt, er ist wieder dran und eigentlich, das ist so seine Motivation auf jeden Fall. Lassen wir Jay White mal hinter uns. Weiter geht es mit Jeff Cobb. Was ist 1,78 Meter groß, 120 Kilo schwer und macht Standing Moonsaults? Richtig, Jeff Cobb. Darüber hinaus hat dieser krasse Dude auch schon bei Olympia gerungen. Und zwar für Guam, da kommt er nämlich her. Ein athletischer Typ, der seine Gegner mit Power-Moves dezimiert, aber sich eben auch nicht so schade ist, mal durch die Luft zu segeln. Wirklich, wirklich schöne Matches. Wer den gerne sieht, sollte mal bei Ring of Honor vorbeischauen. Da kommt er nämlich promotionsweise her. Mehr kann man zu Jeff Cobb eigentlich an dieser Stelle auch quasi nicht sagen. Aber ein toller Typ, auf jeden Fall, sollte man sich mal geben. Taichi. The Unholy Emperor, Lord Taichi. Was jetzt unglaublich imposing klingt, ist eigentlich mehr ein Name als ein Gimmick. Tatsächlich ist Taichi der Prototyp eines arroganten Feigenheels. Stellt euch The Miz vor in Goth mit besseren In-Ring-Fähigkeiten. Also denn im Gegensatz zu Mike Mizanin kann Taichi vor allem mit dem richtigen Gegner ganz gute Matches haben. Dabei setzt er vor allem auf illegale Aktionen, Waffen, wie einen Mikrofonständer, den er immer zu seinem Playback-Entrance mitbringt und dergleichen. Tut er das mal nicht, workt er einen interessanten Mix aus Technik und Brawling, der sich wie gesagt im richtigen Pairing sehen lassen kann. Im G1 verbindet ihn vor allen Dingen eine Fehde mit Tomohiro Ishii, der ihm vor gar nicht allzu langer Zeit den Never Openweight Gürtel abgejagt hat. Ah, well, naja. Der Never Openweight Gürtel und Taichi und Ishii, das. Die beiden kloppen sich gefühlt seit Jahren um diesen Gürtel, aber hey, es kommen immer noch interessante Matches dabei raus, also insofern, wer bin ich, das zu verurteilen? Das waren die beiden Felder. Jetzt habt ihr einen Überblick bekommen über die Leute, die beim G1 dabei waren. Ihr könnt euch überlegen, es klingt wahrscheinlich interessant, dieser Stil zusammen oder dieser Mann und dieser Mann. Dieser Mann und dieser Mann haben vielleicht sogar eine Storyline miteinander. Das sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Nun zu den sehenswerten Matches. Grundsätzlich war der G1 ganz spannend, aber ich will auch im Folgenden mal 5 Matches präsentieren, die ich besonders gut fand und dann noch so eine grobe Empfehlung geben, was man sich nicht geben muss. So. Die 5 Matches. Okada gegen Tanahashi. Icon gegen Icon. Zwei der Topstars, die sich noch vor gar nicht allzu langer Zeit regelmäßig in Main Events gegenüberstanden. Toll anzusehen. Effektiv japanisches Wrestling par excellence. Die beiden wissen einfach, wie man wirklich gut miteinander umgeht. Die könnten beide einen Besen wresteln und es wäre gut. Also vor allen Dingen Okada. Tanahashi ist ein bisschen steif mittlerweile, aber wirklich, wirklich toll. Tanahashi in diesem Turnier auch echt nochmal aufgeblüht. Ich hoffe, der nimmt sich gerade mal erstmal so eine ganz kleine Auszeit. Wirklich, wirklich tolles Ding. Sanada gegen Okada. Ein wahnsinnig gutes, technisches, toll aufgebautes, wunderbares Match. Ganz, ganz großes Kino. Wie gesagt, Sanada einer meiner kleinen Lieblingsfavoriten in New Japan. Habe ich wirklich, wirklich gern. Ist ein ganz, ganz toller Worker. Und Okada sowieso, die beiden treffen aufeinander und haben ein unglaublich, unglaublich geiles Match, das fast das Zeitlimit sprengt und in der Geschichte des Turniers das längste Match mit einem Ausgang war. Top. Ishii gegen Moxley. Zwei Irre hauen sich die Köpfe ein. Laut Dave Meltzer ein 5-Sterne-Match, laut mir mindestens ein 5-Sterne-Match. Geiler Scheiß, Moxley in Höchstform. Einfach nur zwei Typen, die sich gegenseitig die Fresse polieren, in extrem toll. Geil. Macht Spaß. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Naito gegen Shingo Takagi. Zwei Stablemates von Los Ingobernables de Japón treffen aufeinander. Unglaublich beeindruckender Showcase von zwei unterschiedlichen Wrestling-Stilen. Also wirklich, wirklich geiles Ding. Noch ein 5-Sterne-Match. Super, super schön. Einfach diese Kombination von Naitos Tranquilo-Stil, dieser Art zu wrestlen, dieser speziellen Art an Match heranzugehen. Takagi, wie er einfach wie so eine Dampfwalze normalerweise alles niederpflügt und wie sich das ineinander schmiegt, ist schon echt, echt schön. Und mein letztes Match, das ich euch empfehlen will, ist das G1-Finale. Ohne euch spoilern zu wollen, wer jetzt dabei ist, ein ziemlich, ziemlich, wirklich gutes Match in einer tollen Show. Also diese ganze Geschichte sollte man sich mal angucken. Das G1-Finale dauert knappe 3 Stunden, kann vielleicht am Anfang die Young Lions-Matches irgendwie skippen und so, aber da sind schöne Sachen dabei, da passieren interessante Dinge, eine grandiose Sache einfach. Dieses Finale laut Dave Meltzer ein 5,5-Sterne-Match. Ich stimme voll und ganz zu. Physisch, tolles Storytelling, tolle Sache, macht Spaß. Definitiv. So, wenn ihr jetzt nochmal ein bisschen eine Anleitung braucht, was brauche ich mir vielleicht nicht zu geben, was ist vielleicht ein bisschen, ja, was ist vielleicht ein bisschen nicht so spannend, lasst es mich so sagen. Die meisten Jay White-Matches sind halt so Matches mit Outside Interference. Dann muss man überlegen, ob man das machen möchte. Der kann auch ganz gut wresteln. Dann für 5 Minuten Wrestling sich den Rest anzutun, muss man gucken, ob man da Bock drauf hat. Kann man aber machen. Was ich skippen würde, ist Bad Luck Farley. Die sind einfach alle nicht gut. Keines davon hat mehr verdient als, sagen wir mal, 3 Sterne vielleicht. Lance Archer kann man zu großen Teilen eigentlich auch übergehen. Der ist halt, wie gesagt, ganz witzig. Jetzt auch gerade, wo er dann plötzlich mal so Moonsault macht oder so. Aber die Matches sind meistens nicht gut. Er braucht einen guten Partner, damit die funktionieren. Das sind einfach so Sachen, da kann man sich überlegen, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat, kann man das gucken, aber muss auch nicht. Evil hat immer mal wieder ganz gute Matches, aber die sind auch so, geht, muss nicht, kann man aber machen. Ansonsten findet einfach heraus, was eure Lieblingsstile sind von den Sachen. Vielleicht schaut ihr in die Matches mal rein, schaut ihr in die Worker mal rein und überlegt euch, was ihr euch angucken wollt. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, euch den G1 zu geben. Dieses Mal vielleicht einfach nur die Highlights. Nächstes Jahr vielleicht schaut ihn ganz an. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal Werbung machen für das New Japan Abo, New Japan World. Das kostet 999 Yen. Das sind umgerechnet knappe 8 € und ein paar zerdrückte. Wirklich entspannte Sache. Macht ganz viel Spaß, sich das anzugucken. So, das war's von mir. Wir sehen uns bald wieder mit Konsti zusammen, wenn wir unsere nächste Serie Podcasts anfangen. Bis dann, macht's gut, haut rein. Tschüss, tschüss, euer Felix von Digitalk.